Hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, liebe Freunde und liebe Mitglieder des FDH in Hamburg. Hier sind wir wieder mit unserem Videochat, eine neue Ausgabe. Und in diesem Videochat wollen wir immer auch mal die Macher hinter den Kulissen darstellen. Und da freue ich mich besonders, dass wir heute eine, ja, Mitarbeiterin des Verbandes vorstellen können, die noch nicht bei uns zu Gast war und die, ja, wir Ihnen heute vorstellen. Und das ist Carola Reinke. Carola, schönen guten Tag.
Hallo Bernd, hallo Thorsten.
Ja, und Thorsten Seidel, den kennen Sie natürlich schon, wenn Sie öfter hier im Videochat dabei sind, den Chef des Verbandes. Hallo, Thorsten.
Hallo Bernd, hallo, grüß dich, Carola.
Ja, und Carola, dich wollen wir heute besonders intensiv mal vorstellen. Du bist die man mittwochs, wenn man im Verband vorbeischaut zum Beispiel oder auch anruft, öfter am Telefon hat oder die einem die Tür aufmacht oder die sich um die Sorgen, Nöte, Fragen der Mitglieder kümmert. Ja, vielleicht erst mal zu dir, Carola. Du bist natürlich Heilpraktikerin, schon sehr, sehr lange. Wann hast du begonnen?
Also 2002 habe ich meine fast vierjährige Ausbildung abgeschlossen und ja, bin seitdem brennig für unseren Beruf und bin seit 2003 auch hier im Fachverband und habe wirklich viel miterlebt und immer mit sozusagen Seite an Seite mit den aktiven Mitgliedern gearbeitet und ja, und seit über 3 Jahren jetzt mit im Vorstand.
Jetzt kenne ich dich ja schon sehr lange und sehr gut. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, wie du arbeitest und was ich dabei so faszinierend immer wieder finde, neben dem, was natürlich zum Rüstzeug eines Heilpraktikers, einer Heilpraktikerin gehört, ist ja bei dir sehr wichtig so die, ich nenne es mal in meinen Worten, die Intuition, das Gefühl für den Menschen. Ja, du triffst einen Patienten, eine Patientin und ja, nimmst irgendwie sehr viel auch auf, was so rüberkommt, verbal, aber eben auch nonverbal. Wie wichtig ist dieses Intuitive in der Arbeit eines Heilpraktikers?
Also, ich sag mal so, das begleitet mich schon mein Leben. Es ist halt auch so eine Charaktereigenschaft von mir persönlich, dass man schon immer intuitiv war und mitfühlend, empathisch. Also, das sind einfach auch, denke ich, große Voraussetzungen, um unseren Beruf achtsam auszuüben. Also
Das denke
wirklich.
ich auch. Achtsamkeit ist ein wichtiges Wort, du hast es gerade genannt. Die Achtsamkeit so in der Gesellschaft, die nimmt ja immer mehr zu, ne? Wie nimmst du das bei deinen Patienten wahr, bei deinen Patientinnen? Ich habe so die Beobachtung, die Menschen sind zum Teil auch einfach überfordert, überlastet, haben Ängste. Ist das auch was du wahrnimmst in deiner Arbeit?
Ja, wir haben natürlich ich sage es jetzt mal, ein spannendes Jahr. Und da merkt man schon, dass also wirklich Ängste und natürlich jeder hat auch Sorgen, also dass man so eine Krisenbegleiterin oder ein Krisenbegleiter ist und versucht wirklich zu stärken und schützend und stützend auch da durchzuführen.
Jetzt hast du ja noch verschiedene Zusatzausbildungen absolviert. Das ist vielleicht ja auch für alle, die zuschauen, gerade für die jungen Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker interessant. Du hast es genannt, diese vierjährige Ausbildung bei dir absolviert. Und dann hast du immer wieder aber dich auch weitergebildet. Also zum Beispiel hat dich sehr interessiert das Thema Irisdiagnose, Augendiagnostik. Als ich das erste Mal gehört habe, wusste ich erstmal gar nicht, was das genau ist. Deswegen für die, die das auch nicht wissen, die jetzt zuschauen, was genau ist denn Eye-Reading, wie man ja international sagt?
Ja, also fasziniert hat mich das von Anfang an, als ich hier in unseren Verband eingetreten bin, jetzt vor 18 Jahren, hat man natürlich, wir haben ja tolle Arbeitskreise, tolle Fachfortbildungen, Seminare. Und da habe ich dann mal so in die Arbeitskreise Augendiagnose und auch Ohrakupunktur geschnuppert und habe dann die Ausbildung gemacht und habe viel von Frau Rathmann, die damals noch die 22 Jahre unsere erste Vorsitzende war, sehr viel gelernt. Und war von Anfang an begeistert und fasziniert, wirklich dieses Rezept aus dem Auge zu erkennen und halt auch, wie aufschlussreich ein Auge sein kann, dass es eine tolle Diagnostik ist, die Iris sich aufbaut wie eine Uhr. Du kannst halt viel erkennen und ja, also Schwächen vielleicht des Organismus und als Begleitungsdiagnose finde ich es einfach super.
Kann man vielleicht auch noch mal hinterfragen, Thorsten. Das ist ja eines der Themen, die von Kritikern oftmals gerne genannt werden. Ne? So nach dem Motto Eye-Reading, Iris-Diagnose. Was für ein Unsinn, sagen der ein oder andere Kritiker. Aber nur mal so als Ball in deine Richtung. Es ist ja nun auch unbestritten so, dass zum Beispiel jeder Zahn in Verbindung steht mit einem Organ oder mit einem Teil des Körpers oder ich denke an die Füße, die Fußsohlen, die Füße, die Zehen und so weiter, die alle mit dem Körper in Verbindung stehen. Das ist ja ein Fakt, ja, das ist ja keine Erfindung der Naturmedizin oder der Heilpraktiker. Und ähnlich ist es bei den Augen auch.
Also man muss da klar unterscheiden zwischen Segmenten, die den wissenschaftlichen Bezug haben, was manchmal leider auch Ärzte vergessen, dass es da tatsächlich einen direkten Bezug gibt. Jeder kennt das, wenn er ein Problem mit der Bandscheibe hat, dann zieht der Schmerz ins Bein rein und man hat eventuell bei einer Gürtelrose sieht man auch, wo dann das Segment ist, wo sich eine Hautgeschichte darstellt. Das ist wirklich dieser segmentale Bezug, den man auch nicht von der Hand weisen kann. Das andere ist, was du gerade angesprochen hast und Carola, sind die Reflexzonen, wo sich praktisch der Körper spiegelt. Handinnenflächen, Fußsohlen, das Ohr in der Ohrakupunktur, aber auch das Auge. Was für uns immer wichtig ist, ist da zu betonen, das ist eine Hinweisdiagnostik. Und das versuchen wir auch unseren Kritikern immer klarzumachen, dass wir hier nicht drüber diskutieren, dass ich absolut jemandem ins Auge gucken kann und sagen kann, da ist das und dort liegt das. Aber ich kann unheimlich toll Hinweise rauskriegen, zum Beispiel gerade bei der Iris-Diagnose. Es ist die einzige Möglichkeit, wo ich mir im Körper Bindegewebsstrukturen anschauen kann. Wir reden immer von Belastungen des Bindegewebes. Die Iris selbst ist reines Bindegewebe. Und da kann ich mir eben Hinweise erarbeiten, wo ich therapeutische Ansatzpunkte erlangen kann. Das ist das, was Carola gerade angesprochen hat, das Rezept aus dem Auge. Und das sind einzelne Mosaiksteine, Puzzlesteine. Und wenn ich dann eben meine Iris-Diagnostik mache, eine gute Anamnese mache, eine körperliche Untersuchung habe, das Ganze mit Laborbefunden unterfüttere, dann habe ich mein Bild und weiß, wo ich ansetzen kann und dem Patienten helfen kann. Und das ist eigentlich die Stärke, dass ich eben viele Puzzlestücke zusammenfüge.
Genau, und da hinterfragen wir uns ja auch immer selbst. Es gab ja gerade in letzter Zeit wieder einige kritische Berichte in den Medien. Und da haben wir ja auch öfter drüber gesprochen, Thorsten, und auch vielleicht Frage nochmal an dich, Carola, das Selbstverständnis ist ja klar, wenn du zum Beispiel, bleiben wir bei dem Thema Iris, wenn du da jetzt etwas siehst und würdest denken, ah, da könnte ich einen Hinweis auf eine Nierenproblematik sehen oder so, dann würdest du natürlich genau abwägen, ist das jetzt etwas, was ich naturheilkundlich behandeln kann oder muss ich den Mann oder die Frau vielleicht auch zu einem Facharzt schicken, oder?
Also ja, genau, natürlich, man muss immer auch durch einen Arzt abklären lassen. Wir sind Begleiterinnen und Begleiter natürlich. Und ich schicke lieber wirklich einmal mehr zum Arzt und sage, abklären, ich habe ein sehr gutes Ärztenetzwerk in Hamburg. Da schicke ich gern auch Patienten hin. Also es ist total wichtig. Ich würde mir einfach auch wünschen, dass man mehr Hand in Hand arbeiten kann. Also man, ja. Das Wort Achtsamkeit hatten wir vorhin und Achtsamkeit gehört auch zu unserem Beruf.
So, das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr habt ein weites Netzwerk an Schulmedizinern, an die ihr quasi überweist, umgekehrt. Ja. Würde man sich auch vorstellen, dass man sagt, Mensch, der oder die, die vielleicht diese und jenen Rückenschmerzen hat, wo man nicht direkt operieren will, den schickt man vielleicht auch mal zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin. Jetzt bist du ja in der Geschäftsstelle, einmal in der Woche mindestens, und bekommst viele Fragen mit. Jetzt herrscht ja im Moment, wir haben es eben schon angesprochen, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Angst auch bei den Menschen. Wie spiegelt sich das so bei den Anfragen ab, die die Mitglieder bei dir oder bei den Kolleginnen und Kollegen stellen in der Geschäftsstelle? Worum dreht sich das im Moment?
Ja, also zum Beispiel Bereich Hygiene ist immer ein Thema, jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, dass viele Fragen zur Hygieneverordnung kommen. Es ist nicht mehr, wir hatten mal ein großes Thema Datenschutz, da habe ich mich dann sehr reingekniet, auch dank Thorstens Hilfe noch. Das ist jetzt etwas verblasst. Wir haben natürlich jetzt auch andere. Es gibt auch Patienten, die anfragen, einen Heilpraktiker suchen, der genau auf ihre Gesundheitssituation eingehen kann. Also es ist so ein, oftmals sind sensible Themen, die auch, die man bearbeitet. Manchmal ist man auch ein Mediator zwischen Patienten und Kollegen oder, also man guckt, es sind unterschiedliche Sachen, die bei uns wirklich, es ist immer wie so eine Wundertüte, mal gucken, was heute kommt, und wir versuchen immer wirklich positiv zu bleiben in dieser Situation und immer individuell zu helfen oder eben auch zu vermitteln.
Ich weiß ja von euch beiden, ihr lebt wirklich den ganzen Tag für euren Beruf und für die Patienten, so wirklich im Sinne von, da kommt jetzt jemand, ich will alles geben, dass ich dem helfen kann oder der, ja. Das ist ja eine ganz wichtige Energie. Ich habe gestern mit einem Freund von mir gesprochen, der ist Kinderarzt, der hat 100 Kinder, die der jeden Tag sozusagen durchschleusen muss durch seine Praxis. Er gibt sich alle Mühe, aber Er sagt, in Minute 2, also Minute 1 höre ich mir das an, begrüße und so weiter. In Minute 2 sage ich was, in Minute 3 bin ich schon halb im nächsten Zimmer. Das ist ja eigentlich furchtbar, ne, diese Situation in unserem System. Wie geht ihr damit um, Thorsten, wenn du mal so deinen Tagesablauf siehst? Du hast ja natürlich auch eng getaktete und Carola, ihr beide eng getakteten Zeitplan. Aber wie macht ihr das? Stichwort Zeitmanagement. Ich meine, habt ihr da so ein Gefühl für, der braucht jetzt oder die braucht jetzt wirklich mehr Zeit und die nehme ich mir dann auch? Die knapp sich dann woanders ab? Oder wie geht ihr damit um?
Genau, also manchmal ist es, wie Carola gerade schon gesagt hat, im Verband ist es manchmal in der Praxis auch eine Wundertüte. Da meinst du, der Patient kommt zu einer normalen Behandlung, Zeitfenster X, und dann stellt sich im Gespräch raus, dass er vielleicht doch heute mehr Zeit braucht, weil er gerade ein Thema hat, was ihn beschäftigt oder es ihm gerade schlechter geht, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und manchmal geht es auch schneller. Das ist dann, was man so im Tag so ein bisschen durchplanen muss, aber das ist wie beim Arzt oder beim Physiotherapeuten auch, das hat was mit einem guten Praxismanagement zu tun. Das heißt, ich plane den Tag so, dass ich immer wieder solche Pufferzeiträume habe, dass wenn sowas mal aufläuft, dass man das dann über den Tag verteilt wegpuffert und nicht der letzte Patient 3 Stunden dann warten muss, obwohl er um 16 Uhr einen Termin hat, dann erst um 19 Uhr drankommt. Es ist auch bei jedem Kollegen, Kollegin auch unterschiedlich. Also jeder von uns hat eine andere Arbeitsweise. Die einen takten ihre Patienten im Halbstundenrhythmus, andere Kolleginnen und Kollegen nehmen sich 1,5 Stunden Zeit für den Patienten. Das hängt auch immer davon so ein bisschen ab, wie jeder Kollege, Kollegin mit dem Patienten arbeitet. Also die einen arbeiten sehr körperintensiv, sind die ganze Zeit am Patienten dran, der andere arbeitet mit Akupunktur, wo er dann mal raus ist aus dem Patienten. Also da kann man auch nicht die Praxen vergleichen, hat jeder seine eigene Struktur. Aber wie gesagt, das A und O ist, und das gehört nicht nur beim Heilpraktiker so, sondern auch bei anderen Praxen, ein gutes Zeit- und ein Praxismanagement. Und das vermitteln wir oder versuchen wir auch auf unseren Seminaren zu vermitteln.
Auf der einen Seite alles zu geben für den Patienten, ne? Auf der anderen Seite ist aber auch nicht jeden Abend mitnehmen und im Bett nicht schlafen können wegen der ganzen Probleme. Das ist so ein bisschen das Spektrum, ne?
Das ist auch eine hohe Kunst generell in der Medizin. Also ich bin ja ursprünglich, komme ich aus der Krankenpflege, da ist es genauso. Man braucht Rituale, da kann Carola bestimmt auch gleich nochmal was zu sagen. Man braucht auch immer wieder Rituale, wie man sich eben von der Arbeit dann abends frei macht. Und das geht dem Arzt genauso und dem Physiotherapeuten, also dem Arzt gehen auch seine Patienten nahe. Du hast gerade einen Kinderarzt als Beispiel gebracht, wenn der dann ein schwer krankes Kind hat, das muss er auch irgendwie gucken, dass er da seine Professionalität und die Emotionalität dann bei Feierabend so ein bisschen zweigeteilt kriegt. Bei mir ist es so, mein Ritual ist eben die Arbeitskleidung, die ich mir abends ausziehe und dann private Kleidung anziehe. Das ist mein Ritual, um Feierabend zu machen. Andere haben andere Rituale, aber sowas braucht man generell in medizinischen Berufen, um dann zu sagen, ich lasse das, was in der Arbeit aufkommt, lasse ich auch in der Arbeit nicht mit nach Hause.
Carola, ich weiß bei dir, du hast ja immer einen Tipp auch parat, sei es eine Musik oder ein Buch oder eine Stimulation im Sinne eines Öles oder einer Salbe oder einer Kerze oder was auch immer. Man kann dich auch natürlich anrufen, wenn man da vielleicht Probleme hat. Wir sind ja für die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker da, die vielleicht jünger sind, die das noch nicht so hinkriegen, diese Trennung, oder?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also dafür sind wir ja auch schon, also ich bin ja schon eine alte Häsin sozusagen. Und da kann mich jeder gerne wirklich anrufen. Es gibt tolle, ich weiß jetzt nicht, ob ich Werbung nennen kann, die von Soluna, dieses Raumspray, oder dass man auch, so wie Thorsten sagt, mit der Kleidung wechseln, ist auch meins, sofort Kleidung aus und noch eine Runde spazieren gehen oder eine Yoga-Übung oder Atemübung. Jeder macht es anders. Aber wichtig ist wirklich so, dass man es nicht versucht, nicht noch mit in die Nacht zu nehmen. Aber es gibt halt auch Patienten, da bewegt einen das natürlich schon. Und da kann man viele, viele Dinge machen oder bestimmte Bücher, also da möchte ich jetzt hier keine Werbung machen, kann man einfach gucken, da gibt es viele Möglichkeiten und dafür.
Wenn du einen Buchtipp noch hast, ist ja kein Problem.
Genau, Supervision natürlich, dass man auch über Fälle sprechen kann oder auch an andere Kollegen, finde ich total wichtig, an andere Kollegen verweist oder überweist und wenn man merkt, hier kommt man jetzt nicht weiter, dass man auf jeden Fall sagt, okay, wir haben hier einen Kollegen, der macht genau die Methode, die der Patient jetzt braucht. Also wir kommen immer wieder Thema Achtsamkeit und letztendlich ist es so, wir hatten neulich in unserem vorletzten Rundbrief, war so ein schöner Satz für uns da, Verband heißt auch verbinden und so sehen wir uns auch. Wir verbinden, wir sitzen alle in einem Boot und wir schützen und stützen auch uns Kollegen gegenseitig.
Jetzt hast du, habe ich gerade gedacht, du hast meine Gedanken gelesen. Das wollte ich gerade sagen, dass wir ja den Verband auch so sehen, Thorsten, Carola, wie so ein Netzwerk. Ne? Dass man sagt, man steht zusammen, man hilft sich. Man kann auch einfach mal anrufen, kann sagen, hallo Carola Reinke, ich habe irgendwie einen Durchhänger. Ich habe 3 Monate viel weniger Patienten als sonst. Was soll ich denn machen? Was können Sie mir denn raten? Oder Thorsten Seidel, was mache ich denn mit meiner Buchführung? Das Finanzamt ruft an oder was auch immer. Da stehen alle zusammen. Ne?
Ja.
Genau. Und nicht nur eben auf der Ebene, sondern auch auf der fachlichen Ebene, was Carola vorhin angesprochen hat, über Arbeitskreise. Einfach dieser fachliche Austausch, ne, zwischen alten Hasen und jungen, aber auch alte Hasen miteinander. Also das ist eigentlich das A und O. Und ich sage es in jeder Sendung bei uns immer wieder, seine Grenzen kennen. Das ist eigentlich das A und O. Und dann ist das eigentlich die Hauptachtsamkeit. Und das gilt für uns alle, sowohl in der eigenen Arbeit als auch im Handeln zu Hause. Ich muss wissen, wo ist meine Grenze, sowohl fachlich als auch von meinen Ressourcen her, dass ich auch das ist, was du eingangs in der jetzigen Zeit angesprochen hast. Also was wir einfach erleben, dass Leute nicht mehr wissen, wo ihre Grenzen sind und über ihre Grenzen hinausgehen und dadurch in eine Überbelastung kommen. Also nicht Kräfte haushalten, nicht achtsam mit sich und ihrer Umwelt umgehen. Und das ist, glaube ich, zurzeit das größte Problem.
Total. Letzter Punkt. Ich habe gestern ein Interview gesehen im SWR. Wir verlinken das auch hier unter diesem Video mit einem Schlafforscher. Das fand ich sehr interessant. Der hat gesagt, ich konnte es kaum glauben, dass 80% der Deutschen mittlerweile Probleme mit ihrem Schlaf haben. Schlafen. Passt jetzt zu dem Thema Ausgleich und so, ja. Carola, da ist ja auch ein Thema, mit dem du dich seit vielen Jahren beschäftigst, ne? Ein ausgeglichener, friedlicher, ruhiger, gesunder Schlaf. Kriegst du das auch mit bei deinen Patienten derzeit, dass das ein Riesenthema ist?
Ja, natürlich. Jetzt gerade in den Corona-Zeiten auch verstärkt. Also dadurch, weil eben, was wir vorhin schon angesprochen haben, Ängste da sind, Sorgen da sind, Nöte da sind. Aber also ich merke es halt auch in der Praxis, dass dieses Thema Ernährung, wenn man mit Patienten zu dem Thema Ernährung, irgendwann kommt man ja fast mit jedem dahin und man natürlich merkt, wenn der mir erzählt, er isst jeden Abend eine Tafel Schokolade und geht eine Stunde später schlafen, dass er denn nicht schlafen kann, ist es ja eher die körperliche Ebene, die bespricht man dann oder sucht Alternativen, dass man den Patienten da begleitet, aber da kommen auch wieder dieses Thema Rituale, wirklich aus dem Schlafzimmer Dinge herauslassen, die nicht hingehören. Also nicht irgendwelche Kisten mit alten Fotos unters Bett stellen und. Das ist eine endlose Palette, die man da wirklich mit auf den Weg geben kann.
Sagt Carola Reinke, die stellvertretende Vorsitzende des FDH Hamburg. Und Thorsten Seidel war heute auch mit im Chat wieder der Vorsitzende des Verbandes. Ich danke euch beiden. Wir sehen uns bald wieder in dieser Runde, in diesem Videochat. Das war's für heute. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Das war der FDH-Videochat für heute.
Alles Gute, schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.